This country is at war with Germany.
Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaela Höfner. In jeder Folge spreche ich mit ehemaligen Soldaten, mit US-Veteranen, mit Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, die Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. April 1945. Mit schweren Beinen laufe ich durch die Straßen Münchens. Meine Füße sind von Blasen übersät, die bluten und reiben. Wie viele Häuser zerstört sind. Mein Herz galoppiert, als ich an meine Mutter denke. Seit Monaten habe ich nichts mehr von ihr gehört. Noch länger nichts von meinem Vater. Es heißt, dass die Amis auf dem Weg nach München sind. Noch vor wenigen Stunden bin ich ihnen noch in Schongau gegenübergestanden. Ob es richtig war, dass unser Offizier uns nach Hause geschickt hat? Hier sieht es nicht so aus, als wäre die Stadt bereits kapituliert. Hatte er nicht gesagt, dass der Krieg aus sei? Ein paar Passanten mustern mich argwöhnisch. Eine Frau zieht die Augenbrauen nach oben und schüttelt abfällig den Kopf. Ob sie mir ansehen kann, dass ich nicht aus der Wehrmacht entlassen worden bin? Fahnenflüchtig. Das ist wahrscheinlich der Begriff, der jetzt zu mir passt. Auf meinem Rücken wird mein Rucksack mit einem Mal schwerer und schwerer. Als wäre er mit Blei gefüllt. Wie von selbst steuern meine Füße über die Theresienwiese. Nur noch ein paar Gehminuten, dann bin ich bei der Wohnung von meinem besten Freund. Er wird mir sicherlich nicht die Tür vor der Nase zuschlagen. Da vorne sehe ich die Bavaria stehen. Mein Atem stockt mit einem Mal. Zwei Kettenhunde steuern in meine Richtung. Deutsche Militärpolizei. Sie suchen ganz bestimmt nach Leuten wie mir. Jeder weiß, was mit Fahnenflüchtigen passiert. Verräter, Feiglinge. Man hat Glück, wenn man erschossen wird und nicht als Mahnung an einem der Laternen aufgehängt wird, mit einem Schild um den Hals. In Gedanken gehe ich meine beiden Möglichkeiten durch. Weglaufen und so schnell wie möglich das Weite suchen. Unmöglich. Sie haben mich bereits gesehen. Mein Stahlhelm blitzt in der Sonne. Der Karabiner und meine Gasmaske sprechen Bände. Ich bin Soldat. Das sieht man mir auf den ersten Blick an. Ich entscheide mich für die zweite Möglichkeit. Schweiß perlt über meine Stirn und schmeckt salzig, als er über meine Lippen rollt. Hoch erhobenen Hauptes marschiere ich auf die beiden zu. Eduard Gutkas, melde ich mich. Ich komme gerade vom Einsatz in Schongau. Man hat uns nach München geschickt. Wo kann ich mich hier zur Wiederaufstellung melden? Da gehen Sie sofort zur Schwanthaler Schule und machen dort Meldung, sagt der kleinere der beiden. Ich nicke und mache auf dem Absatz kehrt in die vorgegebene Richtung. Es ist dieselbe wie zu meinem Freund. Sobald ich außer Sichtweite bin, biege ich in eine andere Straße ein, laufe zum Haus und klopfe an der Tür. Martin macht ein überraschtes Gesicht, als er mich sieht. Martin, du musst mich reinlassen, stoße ich hervor und blicke mich gehetzt um. Er zögert keine Sekunde und lässt mich eintreten. Wärme empfängt mich. Ich bin in Sicherheit, fragt sich nur, für wie lange. Eduard Gutkas wurde am 10. Dezember 1925 in München geboren. Er wird also am Jahresende 98 Jahre alt. Als einziges Kind seiner Eltern, die eine Gaststätte in München betreiben, wächst er in der Hauptstadt der Bewegung auf. Edi wird zum Beitritt bei der Hitlerjugend gezwungen und dann als Flakhelfer ausgebildet. Er ist gerade 16 Jahre alt, sein bester Freund Robert erst 15. Mit seiner Truppe ist Edi vor den Toren Münchens positioniert, als über 500 alliierte Flieger einen Angriff starten und Bomben auf die Stadt abwerfen. Sie sollen die Flugzeuge aus der Luft holen und abschießen. Eine Aufgabe, die sehr viel Übung erfordert. Ebenso bewacht Edi mit seinem Freund das Konzentrationslager Dachau. Die Jungen hören von einem angeblichen Ausbruchsversuch der Häftlinge und sollen auf jeden schießen, der durch das Tor rennt. Um dem Beitritt bei der SS zu entgehen, meldet sich Edi freiwillig bei den Gebirgsjägern. Er ist ein sehr guter Skifahrer, gut trainiert und überdurchschnittlich sportlich. Ende April 1945 erreichen die Amerikaner Schongau in Bayern. Das ist nicht allzu weit von Garmisch-Partenkirchen entfernt. Edi wird zum letzten sinnlosen Kampf aufgefordert. Kurz vor dem Einmarsch der amerikanischen Soldaten in seine Heimatstadt München taucht er bei seinem Freund Martin unter. Nürnberg ist bereits befreit. Doch er muss sich höllisch in Acht nehmen. Noch immer werden Fahnenflüchtige denunziert und standesrechtlich erschossen. In seiner Zeit als Soldat wider Willen hat Edi mehr als nur ein Wunder erlebt. Ich nehme euch jetzt mit in das Interview, damit ihr Edis Erlebnisse aus erster Hand erfahren könnt. Achtung, das nachfolgende Interview enthält Spuren von Bayerisch. Fangen wir erstmal an, eben mit Ihrer Biografie, wann Sie geboren
also,
sind.
Ja, also jetzt fangen wir an, also 10. Dezember 1927, ja. Und bezieht sich jetzt auf diese Geschichte. Und da habe ich Ihnen ja erzählt, dass ich am Sebastiansplatz war drin, im jüdischen Zentrum. Ne? Und ich war also ungefähr 3 Monate alt oder 4. Und mein Papa war da bereits ein Jahr arbeitslos. Und was er genau hatte, weiß ich nicht. Das ist auch nicht so hinterfragt worden mal später. Und dann war er arbeitslos, ja. Und dann hat meine Mama hat irgendwie erfahren, dass ein Hofrat Teilhaber, dass der von jungen Lämmlein eine Drüse entnimmt und bei so einem Krankheitsbild, das mein Vater hatte, ich weiß aber jetzt nicht genau, das ist das Einzige, was ich dann schlecht recherchiert habe, das wird dann implantiert irgendwo und das übernimmt dann diese Drüsenfunktion, die gestört ist. Und dadurch wird dann die körpereigene wieder eine gewisse Zeit entlastet und der Papa ist wieder gesund geworden. Und dann ist meine Mama zu dem Hofrat Teilhaber hingegangen und hat gesagt, Herr Hofrat, ich habe gehört, dass Sie bei dieser Krankheit so erfolgreich, so viel Erfolge haben. Und mein Mann ist jetzt davon betroffen. Und dann hat sie gesagt, Herr Hofrat, der ist jetzt ein Jahr arbeitslos, wir haben kein Geld. Ja. Und ach, hat er gesagt. Ich habe so viele reiche Patienten, das gleicht sich aus. Und habe meinen Vater behandelt und hat ihn gesund gemacht.
Wahnsinn, mit dem, was Sie gar nicht wissen, jetzt genau, was es letztendlich war.
Ja, ja. Es war also irgendeine Drüsenstörung von so einem jungen Lämmlein, das hat man implantiert, genau. Ich war damals auch so jung. Und der Papa ist völlig gesund geworden, ja. Und dann eben diese großzügige Geste, dass er sagt, na, ich habe so reiche Patienten, das gleicht sich aus, ja. Also das zu dem Juden, zu den Beziehungen zu Juden, ja. Und nach 1945...
Sind Sie in München geboren oder aus Wolfgangsthal?
In München. Goethestraße 4 im 2. Stock.
Mhm. Haben Sie Geschwister?
Nein, leider nicht. Also Mama hat im Januar geheiratet und ich bin im Dezember auf die Welt gekommen. Und es hat anscheinend eine große Bedeutung, ganz junge Eltern zu haben. Also da ist halt noch nichts kaputt bei den Menschen. Ne? Und ja, und dadurch bin ich eigentlich bis jetzt mit außen dem leichten Dachschaden, den Sie ja feststellen, bin ich eigentlich ohne Beschwerden und ganz kerngesund, ja. Nehme auch keine Medizin, vertrage auch keine Medizin, ja.
Können Sie sich an Ihre Kindheit in München erinnern? Als zum Beispiel Hitler an die Macht gekommen ist, 1933, da waren Sie dann 6 Jahre alt. Können Sie sich noch erinnern, dass da Aufmärsche waren in München oder Umzüge?
Nein, es war nur so, dass von diesem Hitler und von dieser Indoktrination, die wir hatten, durch die ganze Presse, haben Sie den Ausdruck Stürmer, kennen Sie ja, ja?
Ja, klar.
Das war an jeder Ecke, das war bei uns in der Westend, bin ich aufgewachsen. Und da war das Kasterl, der Stürmer. Und da war jede Woche eine andere Hetze gegen Juden, was die alles machen. Und also grauenvoll einfach, was man ihnen alles so unterstellt hat.
Ja. Können Sie sich erinnern, was da noch drauf stand zum Beispiel?
Nein, das weiß ich nicht mehr. Es war halt immer ganz grausam, was die da geschrieben haben. Und dann war halt 1938, war die Reichspogromnacht, ja. Und da bin ich dann mit meiner Mama, da war ich ja dann genau schon 11 Jahre oder 10 Jahre. Dann sind wir am nächsten Tag in die Stadt gegangen und dann haben wir halt gesehen, dass die ganzen Geschäfte, die waren alle, die Fensterscheiben zerschlagen, geplündert, ja. Und da haben die damals groß erzählt, ja, das Volk ist auferstanden. Und sie haben in der Stadt haben sie mit Steinen diese Fenster kaputt gemacht. Uhlfelder, haben Sie den Ausdruck schon mal gehört?
Nein. Ja.
Das war das große Kaufhaus im Tal, der als einziger damals eine automatische Rolltreppe hatte. Es wurde alles zerstört, ja, alles kaputt gemacht. Und die Synagoge ist auch angezündet worden damals. Die war da, wo jetzt wo der BMW-Pavillon drin war, an dem großen Brunnen in München, wo das Künstlerhaus drin war.
Okay, und da war eine Synagoge damals?
Ja, und daneben war die Synagoge, ja, und das ist halt alles kaputt gemacht worden, ja. Und da hat man dann eben erzählt, aber es ist halt so.
Was hatten Sie da für einen Eindruck, als Sie mit Ihrer Mama durch die Straßen gegangen sind?
Nein, das weiß ich nicht mehr.
Das
weiß ich nicht mehr. Ne? Ich weiß nur eins, dass von diesem, so wie man den Hitler erhöht hat, dass da eine Faszination ausging. Das war also eine massive Indoktrinierung der Menschen, diese Lichtgestalt. Und dann das erste Attentat von dem Elsner, das schiefgegangen ist. Ja. Und dann hat er immer gleich die Vorsehung ins Spiel gebracht, der Hitler. Ich wurde gerettet, um das deutsche Volk zu retten, ja. Und ja, und
war das damals in der Zeitung, dieses Attentat erwähnt? Das war ja, glaube ich, auch ein Jahr nach der Reichspogromnacht im November 1939 hat Elsa die Bombe platziert.
Ja, das war 1938, war die Pogromnacht.
Genau, ja. Und das Attentat von Elsa war, glaube ich, ein Jahr drauf, auch im November, im Bürgerbräukeller.
Ja, im Bürgerbräukeller war das Attentat, ja. Das ist aber auch schief gegangen, ja. Und ja, das ist halt. Wenn der Teufel im Detail sitzt, dann ist es. Sie brauchen jetzt nicht glauben, dass ich irgendwie noch indoktriniert werden kann. Das geht nicht mehr. Mit 95 haben Sie ein bestimmtes Weltbild, ja. Ich habe das Weltbild, wir müssen füreinander da sein. Das ist auch der Grund, warum ich mich hier gemeldet habe, um manche Dinge wieder ein bisschen zurechtzurücken.
Ja. Ja.
Also was, ja. Und der Hofrat Theilhaber, der dann meinen Papa gerettet hat, der hat dann bis 1956 gelebt. Er hat aber damals in der Hitlerzeit, also vor Hitlerzeit, hat er schon keine Leichen mehr bekommen zum Sezieren, um weiterzulernen. Ja. Und sein Sohn, der war Jurist, der ist dann in Auschwitz noch umgekommen. Den haben die noch einmal umgebracht. Ja. Er hat bis 1956 gelebt, ja, der Hofrat Theilhaber, ja.
Also er wurde selber nicht deportiert damals, der.
Nein, der war ja schon so alt, ja. Wenn er da schon Arzt war, wie ich 27 geboren bin, also ein Vierteljahr später, ne, meinen Papa gerettet, da war er ja schon alt, ja. Also der Hitler hat ja alle geholt zum Militär. Also ich war von den 4 Musikanten, das waren lauter Schulkameraden, ja. Mhm. Und wir sind dann...
Aber können Sie noch mal vielleicht zurückgehen in die Jugendzeit? Da musste ja der Hitlerjugend beitreten. Ja. Können Sie sich da noch dran erinnern?
Ja, das weiß ich aber ganz genau, ja. Das kann ich Ihnen schon erzählen. Mhm. Der Papst Benedikt war ja auch Hitlerjunge, ja.
Okay, das wusste ich gar nicht.
Ja, singt er. Das ist. Und es wurde ihm auf die Badehose geschrieben. Und das können Sie jetzt mal den Kindern erzählen. Also ich war nie ein Freund vom Vereinswesen. Ich war auch kein Freund einer Uniform. Ich wollte eigentlich immer Individualist bleiben. Ja? Und darum bin ich nicht zur Hitlerjugend gegangen. Ja? Und eines Tages bekam ich ein Schreiben von der Polizei. Sie haben jetzt die Möglichkeit, entweder diese Schulungen der Hitlerjugend mitzumachen oder sie gehen Samstag, Sonntag ins Schlachthaus und müssen die Schweinehälften transportieren. Ja, wir waren ja nur so jung, ne? Also eine Kuh haben wir nicht transportieren können, ne? Oder ein Kuhteil, ne? Ja, und dann habe ich mir natürlich überlegt, ja, also halt zum Schlachthaus habe ich keine Lust, ja. Ja, dann gehe ich halt zu den Schulungsabenden, ja. Und die waren dann bei uns am Golierplatz, waren die immer. Und wir sind auch dann sozusagen vergattert worden, wenn Alarm ist, dann müssen wir zur Ortsgruppe und die Ortsgruppe war neben der Kirche St. Rupert, die Münchner Westen, kennen Sie?
Nein, kenne ich nicht, aber
ja.
Münchner Westen kenne ich, ja.
Münchner Westen, also das war, da ist die große Trappentreustraße, die geht zur Donnersberger Brücke. Und wir waren dann in dieser Ortsgruppe am Golierplatz. Und wir waren dann als Hitlerjungen, ich war ja dann doch Hitlerjunge, also Zwangsheirat.
Ich wollte gerade sagen, da sieht man ja wieder, wie der Druck schon von außen kam, Wahl Hitlerjugend oder im Schlachthaus arbeiten.
Ja, ja, ja. Also es gab keine Alternative, ne? Und da hat man natürlich auch keine Lust gehabt, ne? Und dann war die Bestimmung, wenn Luftangriff ist, dann müssen wir zur Ortsgruppe am Golierplatz hin, ja? Da war vis-à-vis war ein großes Toilettenhäuschen und vis-à-vis war dieses Haus. Ja, und wir waren halt als, Moment mal, wie alt war ich da? Da war ich noch nicht Flaksoldat.
In die 40er Jahre schon, oder?
13, 14 Jahre war ich alt,
okay.
Ja.
Okay, dann wahrscheinlich so um 1941.
Es waren ja schon die Luftangriffe in München, ganz schwere. Ja. Da ist unsere Schule auch bombardiert worden, ja. Oberschule an der Damenstiftstraße.
Dann war das wahrscheinlich so um die 41 rum.
Ja, ein bisschen später war das dann, ja. Auf jeden Fall, wir wurden vergattert. Wir mussten zur Ortsgruppe hinfahren, um dann beim Fliegerangriff eingesetzt werden zu können, ja. Und wir waren halt, da war die Firma Metzeler, haben Sie da schon mal was gehört? Das war die Gummifabrik, ja. Da hat meine Frau gelernt und ich auch dann später. Und da waren dann schon sehr starkes Flakfeuer. Ich bin mit dem Radl da hingefahren zur Ortsgruppe am Golierplatz und habe mein Radl hingestellt. Und dann sind wir hier draußen gestanden und haben uns diese Christbäume angeschaut. Den kennen Sie auch, den Ausdruck.
Genau, und das habe ich jetzt auch erst kennengelernt bei dem Gespräch, diese Leuchtraketen.
Die ja, das waren die, die alles beleuchtet haben, dass die Bomberpiloten, dass die eine Orientierung hatten, wo sie abwerfen. Ja. Naja, und dann hat es auf einmal hat's einen ganz einen furchtbaren Schlag getan. Und wir waren heraus, und es war so ein großer Torbogen. Und dann haben wir gesagt, na jetzt gehen wir aber in den Keller. Ich glaube, wir waren eine Minute im Keller, dann ist ein Volltreffer in dieses Haus hinein, der Torbogen dann raus, wir waren alle tot gewesen. Ja. Wissen Sie, das ist das Unbedarfte der Jugend, ja. Naja, und dann haben wir gar nicht rauf können, die Kellertreppe war verschüttet, dann mussten wir den Durchbruch machen, haben Sie das schon mal gehört?
Die Keller waren, glaube ich, verbunden miteinander.
Die Keller waren verbunden und da war eine sogenannte so eine Bruchmauer geschaffen, dass man dann beim anderen Haus raus konnte. Ja. Da sind wir dann raus Und dann musste man vor, also das war ja hier der Golierplatz, da war das kaputte Haus und das die Trappentreustraße. Und da vorne in der Trappentreustraße, da haben wir dann Brand gelöscht in der Wohnung durch Brandbomben. Ja. Das haben wir dann gemacht, ja. Ja, so ist es weitergegangen. Und naja, und dann ging es darum, dass diese ganzen Oberschüler, ja, wir waren eine Oberschule an der Damenstiftstraße, dass die Ersatz machen mussten für die eingezogenen Soldaten. Ja. Wir sind dann am, ich war dann genau am 1. Januar, 1. Januar 1944, ja. 1. Januar 1944 bin ich dann zusammen mit meinem Schulkameraden, dem Robert, der ist Jahrgang 28 gewesen, sind wir dann zur FLAG eingezogen worden. Wir sind dann drunten in Freimann, haben wir eine Ausbildung gehabt. Also der Robert, der war ja dann Jahrgang 28 im September, 21. September. Der war also genau...
21. September hat mein Papa auch Geburtstag.
Ja, der Papa, ja.
Ja.
Was ist der für Jahrgang?
57er Jahrgang ist mein Papa.
57, 27, wir sind 30 Jahre, also ein junger Mann. Ja, wir haben, wo sind wir jetzt geblieben? Wir haben
in Freimann, dass sie bei der FLAG ausbilden.
Ja, wir waren. Wurden dann eingezogen zur FLAG, ja, weil als Ersatz für die ganzen Soldaten, die bereits im Feld waren, ja, das war ja schon 44, ja, im Januar, und sind dann in die FLAG-Stellung, also nach einer kurzen Ausbildung, also da kann man wieder sagen.
Wo war denn das in Freimann genau, diese Ausbildungsstelle? Wissen Sie das nur?
Nein, das weiß ich nicht mehr. Da war eine Kaserne unten.
Okay.
Da war eine Kaserne und da sind wir ausgebildet worden. Aber das war ja so eine marginale Ausbildung. Aber die Nazi, das waren schon wirkliche Deutsche, man kann sagen, sie waren schon so perfekte Deutsche. Die haben also uns getestet. Wir waren ja Buben, ne? Also der war 15er Viertel. Und wir waren ja Kinder, ja. Ich war zwar gut beieinander damals, also vom Sport her, und dann haben sie die ganzen Buben getestet und haben mich dann sofort zum Flugmelder gemacht, weil ich so gut gesehen habe, wie ein Adler damals.
Was haben die für Tests gemacht dann letztendlich?
Das weiß ich nicht mehr, die haben halt so Augentests gemacht, ja, und haben die, diese sogenannten Luftwaffenhelfer, haben sie ausgesucht nach körperlicher Konstruktion und so. Aber es war natürlich so, wir waren ja, so eine Granate, die hatte, war ja so lange. Haben Sie die schon mal gesehen?
Nein, in echt habe ich sie noch nie gesehen. Ne?
Haben Sie nicht gesehen, ja. Das ist
also so eine Armlänge ungefähr.
Bitte?
So eine Armlänge ungefähr.
Ja, ja, so ungefähr, ja. Die musste ja auf 9000 Metern auffliegen, ja. Da muss man sich vorstellen, da ist schon was drin gewesen, ne. Und nachdem wir ja nur so Buben waren, der Robert, der war 15, ein Viertel, der war beim Geschütz. Und wir waren dann in Karlsfeld direkt vis-à-vis vom Konzentrationslager. Ja. Hatten eine Geschützstellung mit 6 Geschützen und waren dann damals, waren ja so viele Luftangriffe, ja, ganz schwere auf München, und wir haben da die Geschützstellung gehabt, direkt vis-à-vis vom Konzentrationslager. Ja. Und eines Tages hat es geheißen, wir haben übrigens russische Ladekanoniere gehabt. Das waren lauter russische Kriegsgefangene, also junge Burschen heute, halt, ja, kräftige. Die waren sehr tüchtig, haben uns bei Mathematikaufgaben geholfen. Ja. Wir haben nichts gehabt gegen die, waren junge Burschen. Ja. Und das waren unsere Ladekanoniere. Ja. Ja, und eines Tages, wir sind dann praktisch, das waren diese vielen Angriffe, 1944, und da sind wir dann praktisch ab, die Ausbildung hat nur 4 Wochen gedauert, das war nicht schwierig, das war eine ganz einfache Sache. Ich hatte ja bloß so ein riesen Fernrohr zum Aufschauen in den Himmel, und die waren dann halt am Geschütz, ja. Und eines Tages hieß es so, da drüben war es ein Konzentrationslager, ja. Ein Unteroffizier, bloß einmal zu Ihrer Information, ist jede, wir hatten ja nur lauter Holzbaracken, da war keine Dusche und nichts da, gar nichts. Ne? Es war so kalt im Januar der 44er, dass im, es waren kleine Häuschen, so ungefähr wie das da, da waren zwei Stockbetten, da zwei und da zwei. Und da war dann ein kleiner Tisch drin und da war dann der Kaffee in der Feldflasche. Kennen Sie die Feldflasche mit Filz bezogen?
Mhm.
Ja. Und da war es so kalt in dieser Holzbaracke, dass der Kaffee in dieser Feldflasche über Nacht eingefroren war. Wir hatten als Unterlage hatten wir Strohsäcke und zum Zudecken hatten wir Pferdedecken. Es war saukalt. Seit der Zeit friert es mich immer. Ja. Also, und eines Tages hieß es so, die Geschütz, so ein Geschützstand, da ist ja rundherum ein kleiner Wall, wenn Bomben fallen, dass nicht alles kaputt ist. Und der Wall zum Konzentrationslager Karlsfeld hinüber, der muss abgetragen werden und wir kriegen eine Erdkampfmunition. Also da hatten die Angst, dass da eventuell ein Ausbruch stattfinden könnte, ja.
Was versteht man unter Erdkampfmunition?
Ja, Erdkampfmunition, das ist etwas, wie man zum Beispiel auf Panzer schießt, ja, das ist ganz was anderes, die hat eine wahnsinnige Sprengkraft und weil die ist natürlich auch relativ mehr mit mehr Pulver als bei die andere, die Flakgranate, die muss ja 9000 Meter hoch, die sind alle so hoch damals eingeflogen, ja. Und
nur zum Verständnis, diese Flak, die musste man ja genau zielen und schon berechnen können, wo das Flugzeug wann sein wird, dass man richtig schießt
wahrscheinlich. Ja, das erzähle ich Ihnen gleich. Da gab es also dann das Funkmessgerät, aber das wurde dann von den Amerikanern mit den Tippel, das waren diese Staniolstreifen, wurde das gestört und die haben das abgeworfen und dann hat das nicht mehr funktioniert. Das war gestört, das Ding, ja. Und dann haben sie einmal diese ganzen sechs Geschütze, hat jedes in eine andere Richtung geschossen. Dann hat der Chef, der Kompanieführer, der hat gesagt, jetzt gehst du runter zu den anderen und sagst, sie sollen wenigstens alle in eine Richtung schießen.
In eine andere Richtung
schießen. In eine andere Richtung. Und dann stand ich da oben auf dem Geschützwall und dann haben die sogenannte, das hieß dann, alle Geschütze auf einmal losschießen, das heißt Gruppe los. Und ich stand da oben war und seit der Zeit höre ich eigentlich nur noch das, was ich gern hören will. Also meine Fehler beim Musizieren höre ich schon, ja. Mhm. Und ich höre auch sonst gut, ja. Naja, und dann haben wir da diese Erdkampfmunition gehabt, aber da ist nie was passiert, ja. Und das war dann, ist dann die Batterie, aber ist dann verlegt worden nach Ludwigsfeld hinaus. Und es ist dann eine Großbatterie geworden mit 18 Geschützen, ja. Und da ist dann ein Boeing Fortress, das war fliegende Schlachtschiff, hieß es, glaube ich, ja. Mit 10 Mann Besatzung, die haben die damals da eine erwischt. Und da waren 10 Schwarze drin, mhm. Kein einzig Weißer. Also die waren damals schon hochqualifizierte Piloten.
Und sind die abgesprungen oder nur mit dem Fallschirm,
nein, die waren, geschossen worden? Die waren alle tot. Das hat sie erwischt, das Flugzeug, und das ist abgestürzt da draußen. Und ein zweites Flugzeug, das haben wir erwischt. Und das haben wir so nach der Kanzel vorne, also nach der Tragfläche, da hat er das ganze rückwärtige Teil verloren. Und dann ist dieses Vorderteil, der Flügel mit den 4 Motoren, das ist dauernd so rotiert und ist dann abgestürzt über München. Also das war sowas Schauliges, diese 4. Und dann hat die ganze Münchner Flak hat auf einen geschossen, der hatte nur noch drei Motoren. Und nachdem das so schwierig war, wenn einer einen Bogen fährt, das war dann der sogenannte E3, der hatte so ein Handrad aus Granit. Und da muss man den so nachfühlen, also die Kurve. Und da haben wir die ganze Münchner Flak hat hinter dem Flieger hergeschossen. Keiner hat ihn getroffen. Jetzt haben wir am nächsten Tag hat der Chef einen Anschiss bekommen und hat gesagt, ihr seid ja wahnsinnig, der ist doch sowieso schon Flügeljahm, ja. Und wir haben ihn
und nicht.
Und keiner trifft, ja. Also so. Naja, und dann war er dann, Obergrashof war dann draußen, ja. Und da habe ich mir dann eine Ruhr eingeholt, ja.
Oh.
Weil ja schlechtes Wasser war, ja. Haben aber die überstanden.
Ja, weil ich glaube, im Konzentrationslager war ja auch die Ruhr eine schlimme Krankheit. Und ich glaube, die haben immer geschaut, dass sie Kohlestücke kriegen.
Kohletabletten hat es gegeben. Das war damals sozusagen das Mittel der Wahl. Und jetzt ist es ja Imodium, ja. Bloß zu Ihrer Information, ich war ja 32 Jahre Pharmareferent, ja. Ich bin ja nur in Krankenhäusern gewesen, die ganzen großen Kliniken und alles, nur Ärzte, ja. Sonst nichts, ja.
Was hat man als Bevölkerung oder Sie als junge Burschen vom Konzentrationslager gewusst?
Sie haben gar nichts gewusst. Das ist nämlich das Interessante. Also der Unteroffizier, der jede Woche da beim Duschen drin war, der hat nie einen Ton erzählt. Dann, wir hatten eine Gaststätte in München von 39 bis 49. Und damals, die sogenannten Kommunisten, die kamen nach Dachau. Und wenn die nach einem halben Jahr wiedergekommen sind, da hat kein einziger erzählt, was in Dachau stattfindet, was da los ist. Also nichts. Weil die hatten Angst, dass sie kommen wieder hin, ja. Also so von wegen, dass das in Deutschland allen Deutschen bewusst war, was da passiert ist, das stimmt nicht. Also so schlau waren die Nazis schon, dass sie das nicht gemacht haben. Ne?
Man konnte ja auch nicht einfach hinspazieren und sagen, ich möchte mir jetzt gerne mal das da Konzentrationslager anschauen.
Nein, da war ja von
da wegen. War ja eben.
Das war ja alles abgesperrt. Mhm. Ja. Nein, da war gar nichts. Ja.
Meine Oma hat immer erzählt gehabt, dass immer so geredet wurden, dass das Kind, wenn du nicht folgst, dann kommst du nach Dachau.
Ja, da kommst du nach Dachau. Naja, also das, an das kann ich mich nicht erinnern. Also wir haben halt nur diese Kommunisten, also aber nicht abwerten, gell, die da in Dachau waren, die sind dann in unsere Wirtschaft wiedergekommen und haben nie was erzählt, ja. Und mein Papa war zuerst, ich kann Ihnen nur eins sagen, ich bin eigentlich nur vom Papa her Österreicher, ja. Bleibt es auch in der Seele. Weil manche Dinge, die laufen in Österreich besser als bei uns. Bei uns läuft manches nicht mehr. Die ganze Erbschaftssteuer, alle diese Dinge gibt es da drüben nicht. Ja. Mhm. Also die am deutschen Wesen muss nicht unbedingt noch, heute noch mal die Welt genießen. Das haben wir schon mal erlebt, war nichts, ja. Ja, auf jeden Fall, ich darf den Faden nicht verlieren.
Ah genau, das Konzentrationslager waren wir gerade, die Flakstellungen.
Ja, Flakstellungen, ja, also da sind...
Das war dann schon Mitte 44 wahrscheinlich, oder?
Nein, das war ja so ungefähr Mai, Juni waren das. Ja. Und da waren ja ganz schwere Angriffe. Und
können Sie sich an diese Angriffe noch erinnern?
Ja, das weiß ich noch ganz genau. Das habe ich alles vor Augen, ja, ganz genau. Wie der Flieger da mit seinem Flügel allein da so rum ist und wie wir da geschossen haben. Und ja, und dann kommt jetzt, dann sind wir zum Scharfschießen nach Friedrichshafen gekommen. Und haben Sie schon mal gehört, dass da Friedrichshafen in einer Nacht ist die halbe Stadt kaputt gemacht worden, ja. Ich war damals, ich hatte vom Sport, das hat eine Infektion am großen Zehen und war im Lazarett, das war Holzbaracke war das, ja. Und da kam dieser fürchterliche Angriff auf Friedrichshafen.
Wann war das ungefähr vom Datum her?
Das war so ungefähr Juni, Juli 44 war das, ja. Da waren wir zum Scharfschießen in Friedrichshafen. Und da war dieser furchtbare Angriff, wo die halbe Stadt kaputt gemacht worden ist. Und da mussten meine Flakkameraden, die waren mir da in der Stellung, die mussten dann die halbe Stadt, die ganzen Bürger wieder ausgraben, die verschüttet waren. Und ich war in der Baracke und ja, weil da war ich halt durch die Infektion um 10. Und naja, und da hat es dauernd halt Sprengbomben und dann hat es die Tür aufgerissen und hat es wieder zugehauen und geschäbert. Und auf einmal fiel dann auch eine Brandbombe in die Baracke und da ist dann mein Akkordeon verbrannt.
Ui.
Also wir durften damals schon als Flaksoldaten zwecks Wehrertüchtigung durfte ich mit dem Robert, wir waren ja beieinander, durften wir anstelle Geschütz exerzieren, durften wir schon musizieren. Da war ein Klavier da und mein Akkordeon, ja. Und das haben wir dann miteinander gemacht, ja. Und die anderen haben exerziert am Geschütz und wir haben Wehrertüchtigung gemacht, ja. War halt so, war für unser Spaß. Wo sind wir jetzt? Müssen wir jetzt weitermachen?
Mit Friedrichshafen, oder? Waren es oben, wo denn die Stadt?
Friedrichshafen, ja.
Also die Stadt abgeschossen worden ist.
Ja, ja. Und da ist dann das Folgende passiert: Dann ist dann noch eine Brandbombe in die Baracke rein und dann ist alles abgebrannt, ja.
Wie haben Sie sich da retten können damals?
Nein, das war keine Sprengbombe gewesen. Ich bin ja rausgegangen, wenn es brennt, ja. Und dann ist das halt alles abgebrannt, ja. Und ja, die Kameraden.
Was haben die erzählt, als sie zurückgekommen sind, wo sie die Menschen evakuieren mussten?
Das weiß ich nicht mehr. Da ist nichts gesprochen worden. Auf jeden Fall aber war es so, dass es fielen ja nicht wenige Bomben, die Blindgänger waren. Mhm. Und dann. Ich war ja da in der Baracke, die abgebrannt war. Und dann haben die Soldaten diese Blindgänger gesprengt. Ja. Und jetzt kommt die Nutzanwendung für Raketen oder alle diese Dinge. Und dann sind wir waren ja dann irgendwo einquartiert. Also das hieß dann, ich war immer schon vorsichtig, ich bin da nicht nah hingegangen, wie die Soldaten da was gemacht haben mit den Blindgängern. Ne? Auf jeden Fall, ich war immer schon ein bisschen vorsichtig, ja. Und dann waren wir abends in unserer Unterkunft und dann hieß es plötzlich, Selbstmordkommando heraustreten. Da war ich natürlich auch dabei. Und dann haben uns die Vorgesetzten haben uns ins Krankenhaus geführt, wo diese ganzen Soldaten waren, die diese Blindgänger gesprengt haben und die dann aber losgegangen sind. Die hatten keine Nase, alles verklebt, alles zu, grauenvoll, einer, glaube ich, hat einen Arm weg gehabt. Gell? Und seit der Zeit, wenn ich eine Rakete, also eine Silvesterrakete, kaufe, weggehen, nicht machen, passiert so viel. Ja? Also das ist eine Lebenserfahrung. Also sowas kommt für mich nicht mehr in Frage. Ja. Also irgendwie was Schießzeug ist, nichts, niente. Ne? Ja. Naja, und dann, wie gesagt, dann war noch ungefähr 16 Tage später ist dann nochmal ein Angriff in der Nähe von Friedrichshafen gewesen. Und da sind dann 16 Luftwaffenhelfer durch einen Bombenvolltreffer in die Stellung sind dann da umgekommen. Da waren wir aber nicht mehr da. Naja, und dann ging es weiter. Also dann bin ich zum Arbeitsdienst gekommen, ja, weil ich ja von der Gaststätte her war, habe ich Ihnen erzählt, dass ich den falschen Kessel angezündet habe. Und dann ist da natürlich für die Arbeitsdienstkompanie ist dann der Kaffee erst eine Stunde später fertig geworden, weil das war ein Wasserkessel. Haben Sie schon mal über sowas gehört?
Habe ich schon mal gehört, aber natürlich keine Erfahrung damit.
Ja, also ein Wasserkessel ist das da. Da brennt es nicht so leicht an, also wenn sie Suppe oder irgendein Gemüse machen. Ja. Und ich habe den Wasserkessel angemacht, dann durfte die ganze Kompanie erst eine Stunde später kommen, die musste ich ausrücken. Ja. Und ich war dann immer Koch bei denen. Ja, ja, und das war dann meine Arbeitsdienstzeit, die ging dann vorbei. Das war bei Brandenburg, da waren wir droben.
Das war dann Ende 44 schon?
Nein, das war noch mittendrin.
Ah, mittendrin noch.
Ja, und dann bin ich... Also alles mit dem jungen Jahr bin ich dann, da war ja noch gar nicht da war ja schon Flachse da vorher, ja. Und da sind wir dann noch ins Wehrertüchtigungslager gekommen, auf der Gmorchhütte, das ist unterhalb der Zugspitze, kennen Sie?
Ja, Zugspitze kenne ich, ja.
Ja, Zugspitze, also das ist die Gmorchhütte, das ist der Weg über Höllental hinauf, Gmorhütte und dann hinauf, ja. Und da waren wir dann, weil ich hier bin ja dann 45, bin ich ja bereits im Januar dann zu den, Moment mal, nein, das stimmt jetzt nicht. Ja, das war vorher. Vor den Gebirgsjägern war das. Und da sind wir dann zur Hochgebirgsausbildung gekommen, auf die Gnorrhütte. Und da hatten wir einen Nebeleinfall. Wir hatten ja lauter hochdekorierte Ausbilder. Also, ich war ja Gebirgsjäger. Mhm. Ja.
Also von Flaksoldaten zum Gebirgsjäger wieder?
Nein, noch nicht. Flaksoldaten, noch zuerst Wehrtüchtigungslager auf der Gnorrhütte, ja. Zur Hochgebirgsausbildung, ja.
Wie hat diese Ausbildung ausgeschaut?
Ja, wir haben alles marschiert und schießen und ja, alles, ja. Abseilen oben im Schneefernerhaus, ja. Und also richtig, ja, Ausbildung, ja.
Und wie haben Ihre Ausbilder geheißen, weil Sie gerade gemeint haben?
Nein, das weiß ich nicht mehr, nein.
Ah, okay.
Nein. Das waren lauter hochdekorierte Gebirgsjäger mit hoher Auszeichnung. 2, 3 Panzervernichtungsabzeichen, haben Sie das schon mal gehört?
Ja.
Ja. EK1 und einer hatte sogar das Deutsche Kreuz in Gold, ja.
Mhm.
Ganz, das kommt nämlich erst nochmal dann. Warum?
Das ist, glaube ich, sehr selten, gell, das Goldene Kreuz.
Ja, ja. Aber da kommt jetzt erst nochmal, warum das so wichtig war, dass die Soldaten so erfahren waren. Ja, und dann bin ich da wieder entlassen worden und dann bin ich am Grubigstein wieder in ein Wehrtüchtigungslager gekommen, drüben am Grubigstein, ja. Und ja, das war dann auch vorbei und dann haben wir die Einberufung bekommen zu den Gebirgsjägern, zu den schweren Maschinengewehren nach Garmisch, nach Greinau. Ja, da war in Garmisch die große Kaserne. Ja.
Von welchem Jahr reden wir gerade?
Bitte?
Von welchem Jahr reden wir gerade?
Da reden wir jetzt dann vom 1. Januar 1945.
Okay.
War noch Krieg, ja.
Mhm.
Nein, 44.
Also bevor Sie nach Friedrichshafen...
Ja, 1. Januar 1945 war das.
Okay.
Da war ja noch Krieg, ja.
Ja, genau.
Und da sind wir eingezogen worden in diese Kaserne in Garmisch, bei Greinau draußen, ja. Und dann sind wir vom Spieß begrüßt worden. Können Sie sich das vorstellen? So, jetzt seid ihr hier bei uns, ihr Verbrecher aus der Ersatzarmee. So hat uns der begrüßt. Wir waren ja alle schon, wir waren am Flakschütz gestanden, wir waren schon Arbeitsdienst, Wehrtüchtigungslager, jeder mit seinem Karton, ja, zur Einberufung zu den Gebirgsjägern. Ja. Na, und da fing dann die Hochgebirgsausbildung an. Wir sind dann jeden Tag am Bergen aufgegangen, haben uns so diese Holzstücke so, so einen Umfang, haben wir runtertragen müssen, weil wir ja kein Brennholz hatten. Und dann haben wir da, ja, und dann haben wir dann immer trainieren müssen im Schnee, so hoher Schnee. Und ja, und das war dann der Weg nach Greinau hinaus. Und da war auf der Straße war so viel Wasser. Und wir hatten dann einen Österreicher, einen österreichischen Obergefreiten, das war ein richtiger Sauhund, der sagt, auf die Höhe der Straße, voraufrücken, Fliegeralarm auf der Straße, bei 10 cm Wasser, 200 Meter nach rechts versetzen. Jetzt zuerst machst du das noch so, aber das hältst ja nicht 200 Meter aus, dann legst du ihn ein und dann bist du also so tief im Wasser, ja. Das waren so Sadisten, ja.
Vor allem bei der Käthe dann auch noch.
Ja, völlig, ja klar. Wir haben ja abends erst
einmal... Wieder auf die Maus.
Ja, ja. Und ja, und so haben wir das machen müssen, ja. Und dann, aber jetzt muss ich Ihnen das schon erzählen, wie verrückt das damals war. Ja, wir sind dann aus Garmisch ausgelagert worden, weil die hatten Angst, dass die Garmischer Kaserne bombardiert wird, ja. Dann sind wir nach Gerold gekommen. Gerold ist zwischen Garmisch und Mittenwald. Das ist der Geroldsee. Und da mussten wir Blockhäuser bauen. Und das war unsere neue Unterkunft. Das haben wir alles selber gebaut, ja. Und naja, und dann sind halt zu dieser Zeit sind schon immer die ganzen Flieger, ich weiß nicht, über Österreich reinkommen da, von Grubigstein herüben, über Garmisch und so, ja, 700, 800 zum Boeing Fortress, ja.
Die Amerikaner quasi, oder?
Amerikaner, ja. Die Amerikaner haben ja die Luftangriffe gemacht untertags. Und die Engländer haben sie bei Nacht gemacht, ja. Naja, die haben wir halt dann gesehen. Und dann haben wir halt gesagt, also 6 Napola-Schüler und ich, oder wir haben halt so geredet. Ne, so
Napola, ganz kurz, das war diese Elite-Schule, oder?
Für die, das war eine Elite-Schule, da sind nur die hingekommen, die Abitur so gehabt haben von 1,1, 1,2. Die waren, da gab es dann in Sonthofen die Ordensburg, haben Sie auch schon gehört?
Nein, kenne ich nicht.
Ja, schon wieder was gelernt. Ordensburg gibt es heute noch in Sonthofen, ja, oben droben. Und ja, und da waren die Schüler, ja. Und da waren halt so 6 Jahre dabei von denen, Napola-Schüler. Also das war dann so, wir sind also nachgekommen, nach Gerold, ja. Und dann haben wir so geredet und so. Und dann am 20. April 1945, ja. Also auf jeden Fall, ja, haben wir da so geredet und dann heißt es eines Tages, 20. April, gell, bitte, das, dieses T. Am 8. Mai, am 1. Mai waren die Amerikaner in München, gell. Mhm. Und ja, dann haben wir gesagt, naja, jetzt kommen wir jeden Tag die Flüge, jetzt gehen wir halt warm. Dann, in der Früh um 8 Uhr, 20. April, Kompanie feldmarschmäßig antreten, Gasmaske, Stahlhelm, Tornister, Karabiner 98. 7 Namen wurden verlesen, ich bin halt ja mit meiner Ding auch dabei gewesen, ja. Vor die Front. Wenn wir noch einen Wort dieser defaitistischen Äußerungen hören, dann werdet ihr standrechtlich erschossen.
Weil sie gesagt hat, sie wollen heim nach Minga.
20. April. Mhm. Und am nächsten Tag sind wir dann abgerückt zum Einsatz gegen die Amerikaner nach Schongau. So, und zu diesem Thema, jetzt schauen Sie mal den an. Das war der letzte von unserer Familie, wann das passiert ist.
9. April.
Ja.
Bei den Kämpfen um Wien im blühenden Alter von 18 Jahren, den Heldentod.
Wissen Sie, was das war? Das hat man den Eltern nie gesagt. Der ist in den Hausgang reingegangen und wollte halt eigentlich heimgehen. Und dann haben sie ihn rausgeholt, SS und erschossen. Das haben die Eltern aber nie erfahren. Mhm.
Was der Heldentod?
Ja, die größte Lüge, die es überhaupt gibt, aber das war ja schon beim. Jetzt habe ich ja drüben eine ganz große. Vom Wilhelm II., das war auch so ein Verrückter. Oder wegen dem Ersten Weltkrieg, wegen den ich zwei, aber reden wir nicht weiter, das hat keinen Sinn, ja. Also, nächsten Tag abrücken nach Schongau. Gut. Amerikaner waren bereits in Landsberg, waren auf dem Weg nach Schongau. Wir hatten immer noch unsere hervorragenden Ausbilder, die ganz hoch dekorierten. Und naja, und dann, wir haben Panzerfaust gehabt, gar nichts. Bloß ein schweres Maschinengewehr, aber da lacht ja ein Panzer, ja. Und naja, und dann haben sie gesagt, ja, die Amerikaner kommen jetzt in Schongau und ja, wir gehen jetzt rüber. Amerikaner entgegen. Und unsere erfahrenen Oberjäger haben dann gesagt, nein, nein, Burm, das hat keinen Sinn, das hat keinen Sinn. Wir haben ja bloß ein Maschinengewehr, also was, das bringt nichts. Ja. Und da war aber die große Brücke da, da war die Papierfabrik in Schongau da. Und dann haben die Brücke in die Luft gesprengt, ja, und dann waren die Amerikaner drüben und wir hier drüben. Und jetzt können sie wieder ihren Kindern was erzählen. Dann haben sie rübergeschossen, ein bisschen, ja. Und wir unerfahrenen Soldaten, wir sind aufrecht einfach da wegspaziert. Und die erfahrenen Soldaten, die haben sofort die nächste Grube gesucht und haben sie da hingelegt. Und wir sind da aufrecht. Also. Ja, Burm. Ja.
Aber keiner hat es erwischt, oder?
Ja, keiner hat es erwischt, ja. Ja, dann haben wir noch eine Nachtwache haben wir da gehabt, da in einem Stadel. Da habe ich auch wieder, habe ich wieder die sogenannte gute Karte gezogen. Da habe ich nochmal 2 Stunden wach mir fallen lassen. Und ja, aber jetzt kommt dann wieder was. Am nächsten Tag war dann die sogenannte Freiheitsaktion Bayern mit dem Rechtsanwalt Gern Groß. Haben Sie das schon gehört? Alles nicht bekannt, gell? Ja, das kommt so einer erzählen, der es erlebt hat. Auf jeden Fall, der Rechtsanwalt Gern Groß hat den Sender da im Freien Mann besetzt, ja, und hat durchgegeben, der Krieg ist aus, ja, und das haben unsere Oberjäger gehört, und da haben sie gesagt, ja, Burm, der Krieg ist aus, jetzt geht's heim, ja. Ja, dann habe ich meine Sachen zusammengepackt und schaut, dass du einen Lastwagen erwischt, ja, jeder halt, wo halt daheim ist, ja. Und dann habe ich halt einen Lastwagen erwischt und ja, dann habe ich einen anderen Lastwagen erwischt und mei, und dann sind die Lastwagen in Bad Tölz, 4 oder 5 vor uns, sind in die SS-Kaserne eingefahren und die sind wieder, Soldaten sind wieder eingesetzt worden am Plattensee drunten nochmal. Und mein Lastwagen, der ist nach Neubiberg gefahren und dann haben sie gesagt, na, jetzt kannst du aussteigen, ja. Ja, gut, dann gehe ich heim, ja. Wie gesagt, ich habe keinerlei Nachrichten von meiner Mama gehabt daheim. Von daheim. In Garmisch hat es ja nichts mehr gegeben, keine Post, ja. Auf jeden Fall bin ich dann ausgestiegen. Wissen Sie, wie viele Blasen das ich am Fuß gehabt, an die Füße gehabt habe? 29.
Was?
Das waren italienische Bergstiefel, die haben ja andere Füße gehabt, die Italiener. Bersalgeri hießen die italienischen Gebirgsjäger. Grauenvoll, ja. Ja. Und dann bin ich da ausgestiegen in Neubiberg, dann habe ich eine Trambahn erwischt und bin bis zum Gehriplatz gefahren. Na, dann habe ich gewusst, jetzt bin ich bald daheim. Ja, dann bin ich am Güteplatz, bin ich vier gegangen zur Wiesn, da vorne ist Bavaria. Ich bin daher gewackelt mit meinen 29 Blasen, Karabiner, Rucksack, alles beieinander, Gasmasken, Stahlhelm, alles, ja. Dann bin ich halt so dahintergelt. Und jetzt kommt's. Dann sind drüben sind 2 gekommen auf der anderen Seite. Die sind von der Bavaria weg und ich bin zur Bavaria hin. Und dann haben wir gedacht, das ist jetzt schon eine komische Geschichte. Das war also 26. April. Da waren die Amerikaner noch nicht in München, die sind erst am 1. Mai gekommen. Und dann haben wir gedacht, das waren 2 Kettenhunde. Ja.
Was heißt das, Kettenhunde?
Kettenhunde, das war die deutsche Militärpolizei. Die haben alles kontrolliert, so, ja, so solche Sachen waren das, gell? Ja. Und dann habe ich gedacht, das ist mir jetzt schon ein bisschen suspekt, gell? Ja, dann bin ich da, habe mir gedacht, jetzt muss ich die Initiative ergreifen. Dann bin ich dann überdackelt, sage ich, Jäger Gutkass, ich komme gerade vom Einsatz in Schongau, man hat uns jetzt nach München geschickt. Und wo kann ich mich denn zur Wiederaufstellung melden? Ja, ja, das machen Sie ganz gut. Da gehen Sie jetzt in die Schwanthaler Schule, ja. Also da ist Bavaria, dann geht man Bergen auf und dann geht man weiter rüber bis zur Katzmeierstraße und weiter runter ist die Schwanthaler Schule. Und das war auch so, so eine Kaserne, ja. Ja, ich melde mich bei denen, wenn man denkt, so, gell. Und... Naja, und dann bin ich aber nicht in die Schwanthaler Straße runter, sondern Katzmeier Straße heimgegangen. Und dann habe ich geläutet, unten beim Martin, die hatten die da einen Heißmangel, das war der Musikfreund. Und dann habe ich mich dann gleich reinlassen. Und ja, und dann war ich sozusagen daheim. Und dann habe ich erfahren, dass der Papa am 25. Januar 1945 gefallen ist.
Mhm. Wo war der Vater?
In Westpreußen war der.
Aber in Preußen hat es ja richtig hart erwischt.
Ja, und da wollte der Leutnant, das waren ja lauter Landsturmmänner, die waren alle schon über 40, ja. Und der wollte unbedingt das Ritterkreuz, der hat die Halsschmerzen. Haben Sie den Ausdruck schon gehört?
Nein, also Halsschmerzen kenne ich nicht.
Der hat die Halsschmerzen. Der wollte noch. Es waren nur Panzerfaust, Panzerschreck haben die gehabt. Weißt, gibt es heute auch noch Panzerfaust, ja. Mhm. So ähnlich wie Stingerei, aber auf Panzer. Und ja, und dann sind die vorgegangen. Und dann haben die ganzen schweren Waffen, die waren am Rückzug, ja. Die haben die gesagt, was wollt ihr eigentlich noch? Da geht doch nichts mehr davon. Ja, wir gehen ja jetzt auf die Panzer los, ja. Naja, dann hat sie ihn da erwischt, ja. Und ja. Und ich bin dann da, also unten reingegangen bei Martin. Und drei Tage später kommt dann schon der Herr Bergmüller vom vierten Stock runter zu meiner Mama. Ich habe vielleicht schon gesehen, dass er ein Sohn fahnenflüchtig war. Wenn mir der angesagt, dann bin ich weg. Können Sie sich das vorstellen? Wahnsinn, gell?
Wahnsinn. Wahnsinn. Am Schluss dann noch die ganzen Verrückten, gell?
Ja. Das waren genau drei Tage, bevor die Amerikaner gekommen sind. Da bin ich heimgekommen, ja. Dann kriege ich die Nachricht, dass der Papa gefallen ist. Übrigens, die ganze Familie. Mein Großpapa war ein ganz hochintelligenter Mann. Der Eduard. Hat in einer Käserei gearbeitet, in Gessertshausen. Und ist dann, weil es halt da nicht mehr gut war, ist er nach München gekommen, vor dem Ersten Weltkrieg. Und dann hat er sich, also als Hausbursche, im Hotel Grünwald in München, hat er sich zum Oberkellner hinaufgearbeitet. Der hat vor dem Ersten Weltkrieg hat er jeden Tag schon ein goldenes 20-Mark-Stück verdient. Weil der so ein charmanter Mann war, ja. Und dann ist er in englische Gefangenschaft gekommen. Durch Gasvergiftung, da hat es ihn erwischt, ist nach England gekommen. Und dann haben sie jemanden gebraucht, der dolmetscht, ja. Dann haben sie die Schullehrer, also nichts gegen sie jetzt, gell. Haben sie die Schullehrer gemeint. Aber die haben halt das Pitch in Englisch oder das Umgangsenglisch nicht so beherrscht. Mhm. Aber der Eduard, ein ganz toller Mann, der hat das beherrscht und haben gesagt, na Eduard, jetzt melde ich halt einmal, ja. Und dann hat er einen Dolmetscher gemacht da drüben, ja. Aber er ist dann auch tragischerweise durch die Kriegsfolge, da hat er zu seiner Frau, zu Franziska, hat er gesagt, so, Franziska, jetzt reicht mir das mit meinem Magen, immer die Beschwerden und so, jetzt mag ich ganz mit Kartoffelnädel und eine richtige Sauce. So hat er gegessen. Am nächsten Tag hat er einen Magendurchbruch gekriegt und war tot.
Ah, Wahnsinn. Ja. Haben Sie den noch kennengelernt, den Opa?
Nein, war ja. Mhm. Da war ja meine Mama erst 12 Jahre alt. Und ihre Mama ist dann gestorben mit 14. Von meiner Mama.
Wahnsinn, ja. Hat sie auch richtig
und dann
mitgemacht.
Und dann, ja, also da die jetzt die Freunde jetzt, wo wir jetzt dann wieder Geburtstag feiern, ja, die Ingrid. Deren Mama hat auch ihren Mann im Krieg verloren, genau wie meine Mama, ja. Das waren lauter diese Witwen, ja. Und haben halt dann ihre Kinder allein durchgebracht, ja.
Wie war das Wiedersehen mit ihrer Mama dann kurz vor Kriegsende?
Bitte?
Wie war das Wiedersehen mit ihrer Mutter?
Ja, das war ja da, ungefähr am 25. April, ja. Weil, hat man sich halt gefreut, aber war natürlich durch den Todesfall von Papa war natürlich alles überdeckt und so, ja.
Aber die Wohnung hat keinen Schaden genommen damals durch die Lufteingriffe?
Doch, wir haben das große Glück gehabt, das war im Westend. Und zwar, wo der frühere Ausstellungspark war, das kennen Sie ja nun. Und vis-à-vis war dann so ein Straßenbahnumkehrplatz. Da, ja. Und da waren die Gleise und das war betoniert. Aber noch ein Stück vis-à-vis von unserer Gaststätte, da war eine aufgelassene Müllhalde. Es war halt lauter weiches Zeug und da sind drei Sprengbomben rein. Und die haben bloß unsere Fenster vom Haus Ganghoferstraße 27 haben die kaputt gemacht. Ja.
Das war echt Massel dann, jetzt ja alles.
Ja, jetzt haben wir wenigstens unsere Wohnung noch gehabt. Ja. Ja.
Und dann das heißt ja, dass München kampflos sich ergeben hat den Amerikanern. Haben Sie das auch so in Erinnerung?
Ja, freilich. Irgendeiner hat das dann gepackt und hat da die SS rausgehaut. Und Gott sei Dank ist München. Und die sind dann gekommen und haben gleich Bomben verteilt an die Kinder, die amerikanisch schwatzen.
Sind dann die Panzer quasi auf den Marienplatz geholt?
Bitte?
Sind Sie mit dem Panzer dann quasi eingefahren auf Marienplatz und Leonsplatz?
Nein, das weiß man nicht. Nein, da ist man ja nicht. Da ist man nicht rumgegangen, wissen Sie? Mhm. Die sind da gekommen und ich habe mir das angeschaut. Und da war dann ein großes Vorratslager in der Arnulfstraße, ja. Nach Leimnaus, ja. Donnersberger Straße, mhm. Ja. Vorratslager noch, ja. Und da haben die Leute dann am nächsten Tag, wie die Amerikaner schon da waren, haben dann die ganzen Emmentaler Leibe auf der Straße nach Horn getrieben. Die haben sie nicht getrunken, gell? Okay?
Zu groß wahrscheinlich.
So groß.
Wie so Wagenräder wahrscheinlich.
Ja, Wagenräder waren das, ja. 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 Aber da haben die Amerikaner nicht. Und ich habe mich da, weil ich war ja, durch das, dass ich also da sozusagen Soldat war, habe ich da nicht beteiligt an der Plünderei. Aber meine Mama hat gesagt, nein, das machen wir nicht, ja, haben wir nicht gemacht, ja. Aber da ist ganz schön eingekauft worden, ja. Das haben, nachher haben sie dann wieder getauscht, ja. Ja.
Wie haben Sie die Amerikaner erlebt damals?
Eigentlich gar nicht, ja, also überhaupt nicht. Wir waren halt, sie waren auf die Auto drum und haben dann an die Kinder Kaugummi verteilt und so, ja. Aber nicht näher. Und dann einmal hätten wir dann doch entlassen werden sollen, ja. Weil ich bin ja nie entlassen worden. Und dann sind wir einmal zusammengefangen worden und auf einen amerikanischen Tracken auf. Und der hat uns dann irgendwo nach Neubibergen ausgefahren und hat gesagt, aussteigen, Schleichzeichen, und dann war es wieder Schluss. Ja. Dadurch bin ich nie entlassen worden. Mhm. Ne? Aber der Klavierspieler, der Robert, der Flaggsoldat war, der war dann in Sinzig in den Rheinwiesen. Mhm. Haben Sie schon was gehört?
Also die Rheinwiesen kenne ich natürlich von ja, Mama, aber ja. Was da passiert ist, weiß ich nicht.
Ja, da war ein großes amerikanisches Gefangenenlager. Der Robert war ja erst 16, ne? Der war Flaggsoldat. Und die haben es dann bis im September behalten. Und dann haben sie es erst heimgeschickt, anstatt dass sie es vorher heimgeschickt hätten. Ich habe geschaut und gewartet, ja, er ist nicht gekommen. Und dann hat er sich da eine Hepatitis geholt. Und an der ist er jetzt vor 14 Jahren ist er da gestorben. Mhm. Okay. Ja, ja.
Wahnsinn. Und wie ist der Übergang gegangen? Das habe ich jetzt vorhin nicht ganz verstanden gehabt. Weil Sie waren ja mit dem Robert Flaggsoldat.
Ja.
Wieso sind Sie dann so die Gebirgsjäger rekrutiert worden und haben Sie sich da gemeldet gehabt?
Nein, das war so, wer sich nicht freiwillig gemeldet hat zu irgendeiner Waffengattung, der musste zur SS. Und das hat man damals irgendwie schon, dass das SS, das war eine Elite-Kampftruppen, also wenn es aber irgendwo lichterloh gebrannt hat, dann ist eine SS-Sturmkompanie gekommen, ja. Und zum Teil mit auch Bewährungssoldaten, das waren dann die Zeugen Jehovas oder solche, ja. Die hat man dann verheizt, ja. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nein, SS, da kommt nichts in Frage, ich gehe zu den Gebirgsjägern. War ja toller Skifahrer und, mhm. Ja, und Sportler. Mhm. Ja, ja, und dadurch bin ich dann einfach zu den Gebirgsjägern gekommen. Ja.
Haben Sie in der damaligen Zeit, während der Kriegszeit, ein persönliches Wunder erlebt?
Ja, das Wunder war dieser Angriff im Westend, wo wir eine Minute vorher in den Keller gegangen sind. Das war das ja. Und Sie können auch sagen, das zweite Wunder war in Friedrichshafen, dass da keine Sprengbomben reingefallen sind in die Holzbaracke. Ja. Mhm.
Also, hätte ja auch sein können, man weiß ja vorher nicht, gell?
Brandbomben, ja, ja. Und ja, einmal habe ich erlebt, ich war doch Flugmelder, ja, habe ich gesagt. Und da sind die reingekommen wieder. Also es war immer so, diese Luftangriffe, die haben sich abgespielt vom Norden von München. Da haben sie sich gesammelt und sind dann über die ganze, in die Stadt hineingezogen. Ja. Und ich war da mit meinem Fernglas da. Das war also nicht da, wo man sechs Geschütze in verschiedene Richtungen geschossen haben, sondern da hat man eine gute Sicht gehabt. Und dann habe ich gesehen da drum, wie die Bombenschächte aufmachen. So im Anflug, gell. Dann haben wir gedacht, die will ich jetzt schmeißen, dann sind wir alle tot, gell. Und naja, jetzt kann man sagen, Gott sei Dank, sind sie weitergeflogen und haben wir dann über München abgeladen, ja. Aber da habe ich das erste Mal Angst gehabt, ja.
Mhm. Ja, das glaube ich. Wie viel sind das gewesen ungefähr?
Bitte?
Wie viele Flieger sind da gekommen?
Ach, das sind 700, 800 gekommen. Unvorstellbar.
Hat man dann von Weitem gesehen, wie München brannt hat?
Nein, das habe ich nicht gesehen, weil Man hat bloß dann gehört, dass es furchtbar geschäbert hat in München. Ja. Mhm. Es war ja trotzdem, Dachau war ein bisschen weiter draußen. Ja. Ja, wir waren ja dann in Karlsfeld. Ne? Mhm. Also das war ja nur weiter draußen. Ja.
Ja. Ja, mit einem anderen Amerikaner habe ich auch geredet gehabt, der war Bomberpilot von der B-17, glaube ich, hieß das. Das ist auch so eine große Maschine gewesen, könnte das sein?
Ja, wie heißt die?
B-17, also B-17, glaube ich, hat er da gesagt gehabt.
Ja, ich kann sagen.
Das waren, glaube ich, auch mehrere Mann an Bord.
Ja, ja.
Und der hat mir dann seinen Bomberplan geschickt, den er hatte noch. Und da war Dresden drauf gestanden. Ja. Das war ja diese schreckliche
Nacht.
Also die Briten sind in der Nacht geflogen und die Amerikaner sind ja dann am Mittag gekommen. Das ist die dritte Welle.
Ja.
Und in München stand auch bei ihm drauf und Ingolstadt.
Ja.
Und ich glaube, dass er Rosenheim auch geflogen hat, weil Rosenheim ist ja immer kurz nach Minga.
Ja.
Und das ist ja per Flugzeug nicht weit.
Ja.
Und wir finden immer wieder irgendwelche Bomben am Bahnhof, wo dann alles evakuiert wird.
Ja.
Und der hat dann eben gesagt gehabt, dass er da rausgeschmissen hat.
Ja. Ja, es war, also da habe ich mir gedacht, also wenn die das jetzt machen, dann ist alles zu spät, ja. Aber sie sehen heute und...
Kannst ja nichts machen, kannst halt Glück haben und die Bomben fliegt vorbei oder du wirst halt...
Sie sehen ja, wie es jetzt. Wir haben doch nichts in der Hand. Wenn der Putin jetzt irgendwie spinnt oder was.
Ja. Haben Sie damals das Attentat von Stauffenberg mitgekriegt gehabt? Die Bevölkerung damals gewusst, was der da gemacht hat?
Nein, das war ja 1944 war das Attentat, gell?
Ja, am 20. Juli, glaube ich, war das.
20. Juli, ja. Und bis zu diesem Zeitpunkt, 20. Juli, ist die Hälfte der deutschen Soldaten gefallen. Und nachher, nach diesem 20. Juli, ist die andere Hälfte gefallen. Mit Papa dabei. Und es ist dann so, der Hitler hat ja alles geopfert, Stalingrad, alles, ja. Aber der Herr Napoleon, ja, der ist ja nach Russland hinein und hat 30.000 Bayern mitgenommen. Wissen Sie das? Da steht der Obelisk am, wie heißt der Platz? Karolinenplatz, ja. Steht der Obelisk, 30.000 Bayern. Und der ist dann von Russland zurück über die Beresina. Und wissen Sie, wie viele von denen 500.000 noch drüber sind über die Beresina? 12.000 von 500.000. Die anderen sind alle so wie Stalingrad. Stalingrad hat er auch geopfert, weil der Göring gesagt hat, ja, ich kann das aus der Luft versorgen, ja. Und dann ein Flieger, der hat lauter Bahren drin gehabt, weil mit den Schwerstverwundeten, ja. Das war die U-52, kennen Sie auch. Ja, und die ist dann ein bisschen steil angestiegen. Dann sind die Bahren alle hintergerutscht und dann war das Hecklastig und ist runtergefallen. Alle tot, ja.
Wahnsinn.
Bis zuerst waren's, jetzt bin ich gerettet im Flieger, da weiß auch wieder nichts. Nicht immer hält das rote Licht, was es dem müden Wandersmann verspricht.
Ja, mein Opa, der war ja Arzt im Zweiten Weltkrieg. Der ist 17er Jahrgang gewesen.
Ah, 17er, ja.
Genau, der hat im August hat das Examen gemacht und dann ab die Post.
Nein, Front.
Da war er erst in Miesbach. Bei der Sanitätskompanie und dann ist er von über Wien gefahren, erst nach Norden auf und dann nach Russland eintief und da hätten sie dann im Januar die 6. Armee aus Stalingrad befreien sollen. Ja. Er war bei der 63. Panzertruppe.
Also ja, die sind aber nicht hingekommen.
Genau, die sind nicht hingekommen. Das war ja Operation Wintergewitter hieß das ja.
Ja, weil es halt auch zu spät war schon und so. Ja. Der Hitler hat sich völlig verrechnet da. Ja.
Es war sein Glück. Also sie sind nicht reingekommen und dann sind sie wieder Richtung Westen.
Wieder zurück, ja. Ja.
Und da hat er ja, deswegen war das jetzt meine Inspiration, hat er täglich Tagebuch geführt.
Ja.
Und hat dann da seine Einträge gemacht. Und da war er auch ein junger Mann, 25, und war dann plötzlich von der Uni raus, Truppenarzt, verantwortlich da für die ganzen Soldaten an der Front.
Ja,
da werden schon auch schlimme Bilder gewesen sein zum Singen.
Und wann ist er gestorben jetzt? Ja?
Der ist 2010 schon gestorben.
Ah, 2010, also der da drüben ist 2000, der ist auch 2000, der war. Das ist der ganz liebe Freund da drüben, wo das Haus ist, ja. Ganz, ganz ein toller Freund, ja, war Hauptmann, war bei einer so Einmessbatterie für die Geschütze, gell? Und ja, der war, ist auch Jahrgang 17, ja, ganz toll befreundet, ja. Ja, und dann ist halt
Ja, mein anderer Opa war Funker.
Funker,
der war Jahrgang 21. Und der war erst in Sarajevo, also Jugoslawien. Und dann am Schluss war er bei der Endschlacht um Berlin.
Um Gottes Willen.
Und da ging es auch ganz schön runter. Da hat 24-7 Stalin-Orgeln geschossen.
Ja, ja.
Und er ist dann in russische Gefangenschaft gekommen. Und da ist aber dann mit einem Freund, konnte er fliehen. Mit dem war er schon die ganze Zeit in der Kompanie zusammen. Der war auch Funker. Und da haben sie dann entkommen können.
Der von der Nachbarin da drüben, die ist jetzt 97 geworden, der ist 10 Jahre, 49 ist der aus russischer Gefangenschaft gekommen.
Wahnsinn.
Und zwar interessant jetzt, der hat gesagt, also diese Männer so mit der 80, 85, die alle einen sehr hohen Grundumsatz haben, ja, die sind in der Gefangenschaft alle eingegangen. Und er war so ein Zacher Bauer aus Utting, ja, und hat das überstanden, ja. Und ist dann, glaube ich, ein Jahr vor dem 100. ist er dann gestorben, ja.
Ich glaube, das war auch zum Teil Adenauer zu verdanken, gell, diese Spätheimkehrer,
der hat sich da eingesetzt, gell. Der hat die dann dem abgehandelt, ja. Ja, und dann, war es halt auch ganz wichtig war, dass die Russen halt aus der Ostzone rausgegangen sind. Die haben bloß ein paar 8 Milliarden gekriegt oder was, war gar nicht viel Geld, gell. Ja, das waren halt Staatsmänner, ja.
Aber 10 Jahre, ja, die dir dann gestohlen werden von deinem Leben, das ist schon
ja,
Wahnsinn.
Gell, musst du dir mal vorstellen, ja.
Vor allem, das war ja auch kein Zuckerschlecken dann in einem
drum, wenn heute irgendwie,
Straflager.
Wenn heute gejammert wird wegen Pandemie oder Einschränkung, mei, sag ich, dann erzählen Sie einmal das, wie die mit 15 ein Vierteljahr Soldaten waren, ja. Also da hat keiner gefragt, friert es dich oder gefällt dir was nicht, ne?
Hast Hunger? Was magst du trinken?
Oder wie hätten sie es denn gern?
Ja.
Aber möchten sie das Steak Medium oder well done?
Wenn Sie jetzt nachträglich den Krieg in wenigen Worten zusammenfassen müssten, was würden Sie denn da sagen?
Zu was denn?
Zum Krieg an sich. Wenn Sie wenige Worte jetzt nehmen müssten.
Der Krieg, ja, es ist, man kommt in den Krieg sehr leicht hinein, aber man kommt sehr schwer heraus. Und ein Krieg hat noch nie irgendeine Lösung gebraucht. Aber jetzt nehmen Sie Hitler, nehmen Sie Stalin, der 20 Millionen Ukrainer umgebracht hat. Nehmen Sie Alexander den Großen, ein Eroberungsfeldzug. Ja. Also Sie können sie alle nehmen. Es ist immer das Gleiche. Irgendwo ist in irgendwer der Satan drin und der... Wissen Sie, und wenn ich jetzt die Bilder sehe, jetzt habe ich da gesehen, ja, der eine Soldat, das war jetzt zufällig gestern, der hat da seinen Fuß verloren mit dem Angriff und der eine hat das kleine Mädel verloren mit 3-4 Jahren durch einen Bombenangriff da drüben. Also so eine Sühne kann der Putin nie, aber das sind halt auch seine Anhänger, wissen Sie, das ist halt das. Der Hitler hat es auch nicht allein machen können, ne? Und schauen Sie her, das war ja damals so verführerisch, das Ganze. Also viele haben damals 1933, muss ich Ihnen jetzt mal erzählen, dass man ungefähr hinkommt, warum so etwas überhaupt passiert ist, Hitler. Die Nachbarin, die ist jetzt 97, die ist Jahrgang 25. Die war in Utting in der Schule. Und da war sie 6 Jahre, das war Jahrgang 31, ja, 1931. Und da ist die Schule in Utting neu gebaut worden. Und dann ist sie, war das Klassenzimmer im ersten Stock ganz hinten. Dann ist sie in der Früh als 6-jähriges Mädchen, ist sie da reingegangen, da war der ganze Gang unten voller Männer gestanden, die ganze Treppe nach oben voll Männer gestanden und im ersten Stock bis fast hinter alles Männer. Was waren das für Männer?
Hitler-Anhänger wahrscheinlich, oder?
Nein. Es waren Arbeitslose.
Mhm.
Okay? Die haben keine Arbeit gehabt. Und das war mit ein Grund, warum manche damals gesagt haben, ja, schlechter kann es ja nicht mehr werden. Ne? Und der hat ja so gelogen wie jetzt der Putin. Der Putin ist der beste Schüler vom Hitler. Also so dreiste Lügen, das ist ja ganz fantastisch, wie er das macht. Ja? Und dann haben die Leute gesagt, von unserer Bedienung in der Gaststätte, die zwei Brüder, die waren arbeitslos. Ne? Dann sind sie zur SS gegangen. Ja? Dann haben sie Arbeit gehabt und ein Geld. Gell? Und der Hitler hat von der ersten Stunde an hat er auf den Krieg zugesteuert. Wissen Sie, was er gemacht hat? Um die Rüstung zu...
Autobahn hat er gebaut, das weiß ich
jetzt nicht. Ja, aber kurz ein bisschen Autobahn, wenn du da Geld hast. Wissen Sie, was er gemacht hat? Er hat von allen Hausbesitzern die Grundsteuer 10 Jahre im Voraus einkassiert. Wissen Sie das?
Nein.
Ja, das müsste es einer merken.
Mhm.
Und das hieß also, wenn Sie jetzt würde unser Staat sagen, also Edi, von dir kriegen wir jetzt die Grundsteuer, 10 Jahre im Voraus, und ja, du kannst das Bar bezahlen, ja, so habe ich nicht. Ja, dann gehst du zur Bank. Ja, und dann? Ja, dann nimmst du einen Kredit aus. Ja, und wer finanziert den? Ja, du! Das hat der Hitler gemacht. Der hat die Rüstung mit dieser 10-jährigen Vorauszahlung der Grundsteuer, hat der die Rüstung finanziert. Die ganze Reichswehr, die sind ja alle dann zu ihm gegangen, ja. Es waren ja alle Offiziere vom letzten Krieg, die waren arbeitslos, ja. Und so ist es dann gegangen.
Er hat den Zahn der Zeit natürlich gespürt.
Ja.
Erstens die Schmach nach dem Krieg, der Versailler-Vertrag.
Der Versailler-Vertrag ist ein englischer...
Arbeitslosigkeit.
Ein englischer... Der englische hat gesagt, der Versailler-Vertrag, der englische Politiker hat gesagt, dieser Versailler-Vertrag, das ist die Grundlage für den nächsten Weltkrieg. Das hat er damals, das war 1919, gell? Und 1939 ist er dann auch gegangen, ja. Also, und es hat halt alles Ursache und Wirkung. Also.
Was ich noch wissen wollte, haben Sie in der Einheit eigentlich bayerisch miteinander geredet und mit den Offiziere? Oder waren das welche aus anderen Teilen Deutschlands?
Ja, die waren von überall her.
Mhm.
Die waren, also da war. Ich habe überhaupt keinen dabei gehabt, den ich gekannt habe. Ja.
Mhm.
Ich bin ganz allein da nach Garmisch gekommen. Ja.
Aber haben Sie bayerisch geredet dort?
Ja, schon. Aber wie gesagt, da bin ich gesagt, ihr seid Verbrecher aus der Ersatz. Ja, mir das hat er nicht bayerisch gesagt.
Das glaube ich, ja.
Ja.
Wenn Sie der jungen, neuen Generation irgendwas mit auf den Weg geben würden, was würden Sie da sagen?
Der neuen Generation sagen wir, sie soll immer ganz genau hinhören, was ihnen so Tag für Tag erzählt wird. Sie sollen, jetzt kommt natürlich die Realität. Wir kriegen ja nur, schauen Sie her, ich war mit einem Jugendfreund meiner Frau, das war der Professor Lepple, hat 125 Bücher geschrieben, war der in der Passinger Schule, war er Gymnasiallehrer und dann bekam er einen Ruf als Dekan nach Salzburg. Ja. Ein ganz brillanter Mann. Und der war mal im Rundfunk drin und bei den Nachrichten. Und da sind dann, kommen dann die Zettel rein und da wird dann ausgesiebt, was für den Bürger sozusagen convenient ist, also was ihm passt, was man ihm geben kann, ja. Also, wenn wir irgendwas diskutieren, wir haben keine echten Informationen, ne. Und wissen Sie, wenn ich eins sage heute, wenn ich das jetzt höre, was haben Sie studiert oder was sind Sie vom Beruf? Ich bin Politiker. Bei mir käme nur in den Bundestag, wer zuerst einmal gearbeitet hat in einer Firma, irgendwas geleistet hat und was getan hat. Weil das andere, bloß ich bin Politiker, so, das bringt es nicht. Sie sehen jetzt, ich meine, es ist jetzt so eine schwierige Situation. Das wollen wir gar nicht in Abrede stellen. Ne? Wer ist schuld, kann man nicht sagen, dass man sich auf Russland verlassen hat. Ne? Ich habe gesagt, der Putin greift nie an, das macht er nicht.
Mhm.
Und das ist doch passiert, ja. Also,
ja, meine Oma hat damals gesagt gehabt, wann war das, wo die Krim genommen worden ist,
ja. Dass
da gibt es einen Krieg. Das war ein kriegerischer Akt, dass er die Krim eingesackt
hat. Die hat er kassiert, ja.
Ja, und da hat sie gesagt, da kommt jetzt dann der Krieg.
Ja, die hat das genau gesehen. Ja, es ist sehr schwer. Also es ist auch so, was man wirklich absolut vermeiden sollte. Eine Beurteilung, die steht mir nicht zu, Sie zu beurteilen, Sie können mich beurteilen, das macht mir nichts aus. Aber, oder den anderen urteilen oder über ihn urteilen, das Wichtigste ist immer mal zu fragen, was ist der Hintergrund bei diesen Menschen? Wenn wir mal so Geschichten und es ist halt dann alles schief gegangen, auch die Ehe. Und aber das war halt das Mädel, die Herkunft war, der Papa war jetzt nicht der, den die Mama wollte. Die wollte den Zwillingsbruder haben und den hat es nicht gekriegt. Mhm. Dann hat es den anderen genommen. Und dann sind die eigentlich passiert, die Kinder. Und das prägt dann einen Menschen. Mhm. Also man sollte immer ganz, ganz vorsichtig sein, wie man miteinander umgeht. Und im Umfeld halt auch schauen. Mhm.
Ja, aufeinander schauen und Acht geben finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen vielmals für das Interview und Ihre Zeit und wünsche Ihnen alles Gute. History Wissen. Heute geht es um die bayerische Landeshauptstadt München. München ist die Geburtsstadt meines Interviewgastes Edi Gutkars. Zudem ist München die Stadt, in der ich selbst studiert habe und tagtäglich arbeite. In meiner Universität beispielsweise, der Ludwig-Maximilians-Universität München, wurden die Geschwister Scholl verhaftet, als sie ihre Flugblätter in den Lichthof der Uni geworfen haben. Für die Recherche meiner Romanreihe habe ich bedeutende Schauplätze wie den Königsplatz, den Odeonsplatz oder auch Hitlers Wohnung am Prinzregentenplatz besucht. Doch jetzt erst einmal von Beginn an. Keine deutsche Stadt ist mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus so eng verbunden wie München. München wurde in der damaligen Zeit als Hauptstadt der Bewegung bezeichnet. Dies war ein nationalsozialistischer Propagandabegriff, da sich die bayerische Stadt in den 20er Jahren zum Zentrum für den Aufstieg der nationalsozialistischen Bewegung Hitlers entwickelt hatte. Hitler selbst lebte seit 1919 in München, wo auch die NSDAP gegründet wurde. Ab Herbst 1919 beeinflusste der antisemitische Schriftsteller Dietrich Eckart Hitlers Denken. Er verschaffte ihm Kontakte zum Münchner Bürgertum und förderte ihn als rechtsradikalen Agitator bei sozialen Unterschichten und propagierte ihn ab März 21 als künftigen charismatischen Führer und Retter der deutschen Nation. Von Eckart, der als Hitlers Mentor galt, übernahm er 1923 die Verschwörungstheorie eines angeblichen Weltjudentums, das hinter dem Bolschewismus stecke. Eckart brachte Hitler mit vermögenden Bewunderern zusammen, die zu großzügigen und treuen Geldgebern für seinen Lebensunterhalt wurden, wie zum Beispiel Helene Bechstein, die Ehefrau des renommierten Berliner Klavierfabrikanten oder dem bekannten Münchner Verleger-Ehepaar Hugo und Elsa Bruckmann. Im Bürgerbräukeller, der in der Rosenheimer Straße im Stadtteil Haidhausen hinter dem Kulturzentrum Gasteig lag, trat Hitler als euphorischer Redner auf. Hitler wandelte die SA von einer Saalschutztruppe in eine paramilitärische Schläger- und Einschüchterungstruppe der NSDAP um. Er entwarf selbst Hakenkreuzfahnen und Standarten für Machtdemonstrationen der SA in Stadt und Land. Die Gaststätte Bürgerbräukeller bot etwa 1800 Personen Platz und war ein beliebter Ort von politischen Veranstaltungen während der Weimarer Republik. Am 8. November 1923 hielt der bayerische Generalstaatskommissar Gustav von Kahr in dem völlig überfüllten Saal eine Großveranstaltung ab. Die wurde von Hitler, Ludendorff und Göring und weiteren Nationalsozialisten gesprengt. Hier begann am frühen Morgen des 9. November 1923 der Marsch auf die Feldherrnhalle, der gescheiterte Hitlerputsch. In München begann aber nicht nur Hitlers Karriere, sondern auch die von Himmler, Heydrich und von Hans Frank, von dem ich in Folge 6 berichtet habe. Hitler selbst wohnte in seiner Wohnung am Prinzregentenplatz, in der sich seine Nichte Geli Raubal im September 1931 erschoss. Heute befindet sich dort die Polizeistation München. In München entstanden damals die SA, die SS und die Hitlerjugend. Die Stadt München errichtete bereits im März 1933 in Dachau das erste Konzentrationslager und blieb bis 1945 die Machtzentrale der NSDAP. Viele Orte in München machen dieses Kapitel der deutschen Geschichte sichtbar. Hier finden sich Schauplätze der Täter, aber auch Orte des Widerstands. Gerne möchte ich euch einige dieser bekannten oder auch weniger bekannten Orte nennen. Die Drückeberger Gasse. Dies ist die Bezeichnung der schmalen, mit Kopfsteinpflastern bepflasterten Viscardi-Gasse in München. Die Gasse ist nur für Fußgänger freigegeben. Sie verbindet die Residenzstraße und Theatinerstraße, kurz bevor diese an der östlichen und westlichen Seite der Feldherrnhalle in den Odeonsplatz münden. Am 9. November 1923 scheiterte ja vor der Feldherrnhalle Hitlers Putschversuch, der die Weimarer Republik zu Fall bringen sollte. Dabei kamen 16 der Putschisten und 4 Polizisten ums Leben. 1933 wurde an ihrer Ostseite zur Residenzstraße ein Ehrenmal mit dem Namen der getöteten Putschisten aufgestellt. Fortan fanden Aufmärsche und Vereidigungen statt. Vor dem Ehrenmal stand während des Dritten Reichs Tag und Nacht eine SS-Ehrenwache. Von allen Vorübergehenden wurde an dieser Stelle eine Ehrenbezeugung in Form des Hitlergrußes erwartet. Wer das nicht wollte, konnte diesen Abschnitt der Residenzstraße meiden, indem er einen Umweg durch die kleine Gasse machte. In Anspielung darauf, dass sich viele Menschen so vor dem Hitlergruß drückten, bezeichneten die Münchner Bürger die schmale Gasse als Drückeberger Gasserl. Der Zirkus Krone. Dort, wo normalerweise Clowns die Leute zum Lachen bringen oder Artisten ihre Künste darstellen, triumphierten in den 20er Jahren die Nazis. Als der 1905 von Karl Krone gegründete Zirkus im Mai 1919 erstmals einen festen Bau mit etwa 4000 Sitzen und 2000 Stehplätzen am Marsfeld zog und damit der größte seiner Art in Europa wurde, entdeckten ihn auch schnell Hitler und die Nationalsozialisten. Am 3. Februar 1921 gab es im Zirkus Krone die erste große Massenveranstaltung der Partei mit über 5000 Teilnehmern. Viele weitere folgten. Der Zirkusdirektor Karl Krone war früh Mitglied der NSDAP. Er war ein glühender Verehrer Hitlers und stellte ihm die Manege immer wieder zur Verfügung. Das BMW-Werk Allach. München war das Zentrum der deutschen Rüstungsproduktion und der nationalsozialistischen Kriegswirtschaft. BMW ihr bedeutendster Hersteller. Die massive, auf einen Krieg hinsteuernde Aufrüstung durch das NS-Regime, vor allem die rasante Hochrüstung der Luftwaffe, ließ BMW bis 1945 zehntausende Flugzeugmotoren bauen. Als deutsche Arbeiter verstärkt zum Kriegsdienst herangezogen wurden, rekrutierte BMW zum Deckung der Arbeitskräftebedarfs Zwangsarbeiter, KZ-Häftlinge und auch Kriegsgefangene. Hermann Pfannmüller, ein Verfechter der Rassen- und Erbbiologie und seit 1938 Chef der Heil- und Pflegeanstalt München H., entschied über lebenswertes und lebensunwertes Leben. Ab 1940 veranlasste er den Transport von insgesamt 2015 geistig und körperlich behinderten Männern und Frauen aus H. zur Ermordung in die Tötungsanstalten Grafeneck und Hartheim. Und er war verantwortlich für die Einrichtung von klinikeigenen Hungerhäusern, in denen etwa 430 Erwachsene und 330 Kinder durch Mangelernährung und überstarke Schlaf- und Beruhigungsmittel vorsätzlich umgebracht wurden. Bayernweit veranlasste die Klinikleitung Tötungsempfehlungen in mehreren tausend Fällen. Das Hinterhaus. Hier wohnten die Geschwister Scholl. Sophie Scholl und ihr älterer Bruder Hans entstammten aus einem liberalen Elternhaus und studierten in München. Mit Freunden hatten sie sich im Sommer 1942 zur Weißen Rose zusammengeschlossen, einer Widerstandsgruppe gegen den Naziterror. Sie wollten vor allem ihre Kommilitonen wachrütteln und forderten sie auf, es ihnen gleich zu tun. Seit Wochen trafen sie sich in ihrer Wohnung im Hinterhaus der Franz-Josef-Straße 13. Hier in Schwabing verfassten sie ihre ersten Flugblätter, tippten sie auf der Schreibmaschine, vervielfältigten die Aufrufe mühselig in einigen tausend Exemplaren auf der Druckerpresse. In der Ludwigstraße hatten die drei nachts an die Wände der Uni den Schriftzug »Nieder mit Hitler« gepinselt. Über den Uni-Eingang das Wort »Freiheit«. Am 18. Februar wurden die beiden in der Ludwig-Maximilian-Universität festgenommen. Bei den Luftangriffen auf München im Zweiten Weltkrieg wurde die bayerische Hauptstadt sehr schwer getroffen. Von der gesamten Stadtfläche war die Hälfte und die Altstadt sogar zu 90% zerstört. München, Ende April 1945. München, Ende April 1945. Knapp 6 Jahre Krieg haben die Stadt und ihre verbliebenen Einwohner mürbe gemacht. Nürnberg ist ja bereits erobert. Bald ist auch München an der Reihe. Nur ein paar Unverbesserliche glauben nach wie vor an den Endsieg. Doch eigentlich regiert in der Stadt nur noch die Unwissenheit und die Unsicherheit. Wann genau kommen die Amis? Am Nachmittag des 30. April ist es soweit. US-Soldaten der 7. Armee rücken aus allen Richtungen ins Stadtgebiet von München ein. Auf große Gegenwehr stoßen sie nicht mehr. Stattdessen auf erleichterte Münchner. München ist befreit. Ab sofort weißt auch du etwas über die Vergangenheit Münchens. Mir hat das Interview mit Edi sehr gefallen, da ich auch viel über die Vergangenheit Münchens erfahren habe. Ich wusste durch meine Recherchen bereits sehr viel, aber es ist dennoch mal etwas anderes, wenn man die Erzählungen aus erster Hand hört. An dieser Stelle habe ich noch einen Buchtipp für euch. 111 Orte in München auf den Spuren der Nazizeit von Rüdiger Liedtke. Ihr werdet überrascht sein, welche Schauplätze alle mit dieser Zeit zu tun haben. Ein ähnliches Buch gibt es auch noch für Berlin. Dort gibt es natürlich auch zahlreiche Plätze, die Geschichte erzählen. Edi hat sich über eine Zeitzeugenannonce bei mir gemeldet und wollte mir seine Geschichte erzählen, sowie einige Dinge klarstellen. Ich habe ihn in seinem Zuhause im Münchner Süden besucht und mit ihm über die Zeit vor und während des Zweiten Weltkriegs gesprochen. Seine Erinnerungen sind messerscharf. Sein Witz und seine positive Art sind mir sofort aufgefallen. Ihm war es vor allem wichtig, dass die junge Generation merkt, was Krieg bedeutet und dass man oft keine Wahl hat, wenn man als Soldat eingezogen wird. Letztendlich spielt am Ende das Alter der Jungen keine Rolle mehr, wenn der Krieg kippt. Edi ist heilfroh, dass er das Ganze unbeschadet überlebt hat. 4 Jahre nach Kriegsende hat er geheiratet, ein Haus gekauft und Söhne bekommen. Inzwischen hat er mehrere Enkelkinder und musiziert noch immer jeden Tag, wie als Kind schon. Ich habe mich sehr über das Interview gefreut, weil Edis Geschichte bisher nur Freunden und Familienmitgliedern bekannt war und nun einen größeren Hörerkreis bekommt. Jede Erzählung und jede Erfahrung ist immer einzigartig und unterscheidet sich in allen Details von anderen. Wenn auch du dir seine Erzählung angehört hast, bist doch du einer dieser Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Falls du jemanden kennst, der seine Geschichte gerne mit mir teilen möchte, damit diese viele Zuhörerinnen und Zuhörer bekommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Außerdem würde ich mich über eine positive Bewertung freuen und hoffe, dass du den Podcast Freunden und Bekannten weiterempfiehlst. Meine E-Mail-Adresse sowie den Link zu meinem Facebook- und Instagram-Account findest du in den Shownotes. Ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.